Heute haben wir bei HPW einen Gast im Studio, Johanna Jäger, Dramaturgin für Öffentlichkeitsarbeit und Schauspiel im Halberstädter Theater, am Nordharzer Städtebund Theater, wobei das Schauspiel ja zum großen Teil in Quedlinburg stattfindet.
So ist es.
Es ist natürlich ein bisschen unhöflich, eine junge Frau im Studio und trotzdem redet man über ihren Vorgänger, Sebastian Fust. Der hat ja über ein ganzes Jahr ein ganz interessantes Projekt gemacht, nämlich er hat das Projekt Texte, ganz den Alexander Kluge in den Fokus gerückt. Muss man wissen hier in Aschersleben, wer Alexander Kluge ist?
Ja, nicht nur in Aschersleben. Alexander Kluge ist jetzt 1932 in Halberstadt geboren. Also das heißt, am Nordharzer Städtebund Theater liegt da der Schwerpunkt natürlich viel in Halberstadt. Aber Alexander Kluge als Filmemacher, als Fernsehproduzent und auch als Autor hat er so viel gemacht und in den letzten Jahren und Jahrzehnten sich als wirklicher Denker des 20. Jahrhunderts auch herausgestellt. Und deswegen schadet es nicht, überall von ihm zu hören und zu lesen.
Wir haben ja in den letzten Monaten, ich würde sagen in der ganzen Spielzeit 2012, 2013, immer mal wieder was von Kluge gehört. Und so das Sahnehäubchen war für mich ja die Lesung von Hannelore Hoger in der Halberstädter Martinikirche mit Alexander Kluge. Aber in den nächsten Tagen wird auf dieses Sahnehäubchen nochmal so ein bisschen Schokostreusel gemacht. Was so darf der Leser, der Zuschauer, der Zuhörer erwarten?
Damals in der Martinikirche ging es ja darum, dass wir Texte von Alexander Kluge, die sich auch viel mit der Bombardierung Halberstadts beschäftigen, 45, dass wir das an einen historischen Ort der Martinikirche machen. Und Hannelore Hoger war ja selbst da, Alexander Kluge auch. Die haben zusammen gelesen. Und jetzt ist es so, dass wir aber nicht nur Texte, die wir bereits kennen, haben, sondern wir werden am 14. November eine Premiere haben, die auch eine Uraufführung ist. Denn, und da kommen wir wieder zu meinem Vorgänger, Sebastian Fust ist auch Autor gewesen und wird es auch wieder sein. Sebastian Fust hat sich nicht nur Texte von Alexander Kluge genommen, sondern sich auch den Fernsehproduktionen, seinen Kinofilmen gewidmet und hat dieses ganze Material genommen und da zwei zentrale Themen von Alexander Kluge herausgearbeitet. Und über die erzählt er mit den Texten, mit Transkripten von Filmen als Montage an diesem Abend über den Kosmos von Alexander Kluge.
Und damit heißt es Hoffnung und Widerstand.
So ist es, denn das sind sozusagen die zwei Themen, die drunter liegen.
Was darf sich der Zuschauer da erwarten? Steht ein Kluge aus dem Ensemble da und referiert? Sind da seine Frauen dabei? Kommt da der alte Kluge, also der Vater von Alexander Kluge, zu Wort, der eine ganz enge Bindung zu diesem Theater hat?
Ja und nein. Also natürlich ist es so, dass man darum nicht herumkommt, dass Alexander Kluges Vater eben der berühmte Arzt in Halberstadt war, der auch Theaterarzt war mit einer großen Liebe zur Oper, die ja auch Alexander Kluge teilt. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt versuchen, die einzelnen Personen nachzuspielen, weil Alexander Kluge oder sowas, diese Personen leben noch. Wer die sehen möchte, der kann einfach den Fernseher anschalten oder ins Internet schauen. Nein, das Spannende ist, dass Alexander Kluge viele Geschichten darum und darüber erzählt. Und wir haben an diesem Abend drei Schauspieler auf der Bühne, die wie Zirkusartisten versuchen, diese Themen sich anzueignen. Das heißt, die spielen dann auch viel nach oder plötzlich fällt ihnen eine Geschichte ein. Das heißt, wir haben ein Zirkusensemble, wenn man so will, die ganz lustvoll und spielerisch uns Geschichten erzählen, wie sie Alexander Kluge durch seine Texte erzählt. Das heißt, Alexander Kluge ist immer da, obwohl er nicht selber auf der Bühne steht.
Also sehe ich richtig, sie knüpfen einfach an seinen bekannten Film hier, Artisten in der Zirkuskuppel, ratlos.
So ist es.
Da geht's ja auch um diesen Elefanten und sein ausgezeichnetes Gedächtnis. Mit ihren klugen Augen können die Elefanten in die Geschichte schauen. So beschreibt es Leni Peikert in diesem Film. Kommen die verkleidet? Sind da Clowns auf der Bühne? Oder ist es eher nur inspiriert von dieser Zirkusatmosphäre?
Die Zirkusatmosphäre ist schon ganz konkret auf der Bühne zu sehen. Also das heißt, es gibt zwei Lichterketten, an denen man die Zirkuszeitwand erkennen kann. Es gibt natürlich in der Mitte eine Arena. Es gibt auch diese typischen Podeste. Wir haben in dem Sinne jetzt natürlich keine echten Elefanten, weil der nächste Zoo, wo es Elefanten geben würde, ist zu weit weg. Nein, Quatsch. Aber natürlich, diese Elefanten sind ein echtes Faszinosum. Auch bei Alexander Kluge und auch für mich, weil sie haben viele Eigenschaften, die höchst erstaunlich sind. Sie sind unglaublich groß, sie sind Dickhäuter und trotzdem sehr empfindlich. Sie sind Zehenspitzengänger, obwohl sie Ach, ich hatte die Zahl mal nachgelesen. Also sie sind unglaublich schwer und zugleich laufen sie auf Zehenspitzen. Sie sind unglaublich ausgeglichen, wirken, als würden sie sehr langsam gehen die ganze Zeit. Und gleichzeitig haben sie, das ist ja so der Mythos des Elefanten, alles Wissen gespeichert über Geschichte und was geschehen ist. Das heißt, wir sehen Elefanten vielleicht auch als einen Idealzustand an, wo wir sagen, das alles, was die Elefanten wissen, was sie gesehen haben, sie leben ja auch so unglaublich lange. Ein Elefantenbaby braucht 22 Monate, bis es überhaupt auf die Welt kommt. Das ist sozusagen ein Zeiterlebnis, was wir als Menschen gar nicht haben. Im Vergleich zum Elefanten wirkt unser Leben sehr kurz. Und hier wird's interessant, weil wir natürlich in unserem Leben, was ja vielleicht, wenn wir gut dabei sind, so 80 Jahre läuft, mit unseren Vorgängern und unseren Nachfahren, mit unseren Ahnen, mit unserer Familie immer auch in einem bestimmten Kontext stehen. Das heißt, wir leben nicht nur, kommen auf die Welt und leben vor uns hin, sondern wir haben natürlich einen Vater, der vielleicht Arzt ist, der vielleicht Opern liebt und sowas prägt uns. Wir haben Eltern, die sich vielleicht scheiden lassen, so wie bei Alexander Kluge, was Zeit seines Lebens eine wirkliche Triebfeder war, ein Antrieb, Sachen zu schreiben und zu erfinden, was er bis heute auch sagt. Und genau das wird auch ein Thema sein. Und die Elefanten spiegeln eigentlich genau das wider. Das heißt, wir sehen nicht nur uns selber, sondern wir sehen auch immer, dass es eine Zeit vor uns und eine Zeit nach uns gibt. Daran erinnert uns der Elefant. Und ich finde es sehr schön, dass die Regisseurin Katrin Plötner damit sehr spielerisch umgeht. Das heißt, wir haben diese drei Clowns, es sind auch tatsächlich Clowns, die uns ganz spielerisch diese Texte präsentieren und dann gleichzeitig verwandeln sie sich dann ab und zu in Elefanten und versuchen auch, dieses Elefantensein zu erproben, das zu erspielen. Wir werden lustige Elefantendressurnummern sehen. Also das heißt...
Ja, also wird die Geschichte dressiert oder was? Wird es zurechtgebogen?
Es ist ein Versuch.
Naja, ist es nicht vielleicht sogar besser, nicht Elefant zu sein, sondern auch vergessen zu können?
Genau das ist der Kontrast. Das ist ja genau das, was nach 45 in den Jahren und Jahrzehnten danach die erste Reaktion war. Verdrängung, ein Schlussstrich ziehen. Jetzt muss endlich mal mit diesem ganzen Hitlergerede aufgehört werden. Gleichzeitig ist aber das, was 45, in diesem Fall die Bombardierung Halberstadts, die das zweite große Thema des Abends am Anfang sein wird, etwas, was immer wiederkehrt, weil man es nicht vergessen kann. Es ist eingeprägt in uns, ganz tief eingeschrieben. Und trotzdem gibt es genau diese Reaktion. Es ist vielleicht auch gut, vergessen zu können. Vielleicht ist es auch ab einem gewissen Punkt sinnvoll, überlebensnotwendig, dass wir das können. Und das sind zwei widerstrebende Gefühle, die stets in uns sind.
Ich habe das Gefühl, also Kluge, Sie sprachen von der Scheidung, ist ja nicht lange Halberstädter gewesen. Halberstädter jetzt nicht im Herzen, sondern als Einwohner, als Bürger dieser Stadt. Er ist ja 46, glaube ich, weggegangen. Hat er irgendwann den Halberstadt vergessen?
Ich glaube, er würde sagen, dass er ganz das Gegenteil gemacht hat. Er hat Halberstadt in seinem Herzen eingerichtet. Das ist ja genau das Phänomen. Er ist gar nicht so lange da gewesen, aber er hat unglaublich viele Geschichten vor und nach der Zeit der Bombardierung über Halberstadt geschrieben. Und es gibt auch einen sehr interessanten Text, wo er ist ja dann nach Berlin gezogen, das Phänomen beschreibt. Er wohnt bei seiner Mutter in Berlin und in Halberstadt gibt es seinen Vater. Und alles, was mit dem Vater zu tun hat, hat natürlich auch mit Halberstadt zu tun. Und es gibt ein Bild von ihm, von dieser Stadt, was er erstens nicht ablegen kann, was er auch nach der Wende versucht hat, seinen Kindern auch klar zu machen, hier, das ist die Stadt, wo ich vermeintlich groß geworden bin. Und das Verrückte ist, dass er Berlin und Halberstadt in dem Sinne auch gleichsetzt. Also für ihn sind oder waren das wirklich zwei Metropolen. Halberstadt und Berlin. Und das hat natürlich auch wieder damit zu tun, dass es so emotional belegt ist. Also wenn man jetzt sagt, gut, ich habe nur ein paar Jahre in der Stadt gewohnt, dann kann das eine Zeit sein, die egal ist oder die nicht eigentlich sehr viel bedeutet. Aber für Alexander Kluge war es eine sehr prägende Zeit, nach der er sich auch zurücksehnt natürlich. Und dadurch werden diese wenigen Jahre sehr bedeutsam.
Ich habe jetzt mal ein bisschen, ich gebe zu, ein bisschen in dem literarischen Werk von Kluge nachgelesen. Es ist natürlich, dieser Luftangriff 1945 spielt eine ganz prägende Rolle. Selbst zu DDR-Zeiten ist es ja in der DDR erschienen, was wenig kluge Texte sind. Aber was für mich ein deutliches Zeichen seiner, ja, dieser Herzensverbundenheit ist, ist dieser Text gewesen, als er über seinen Vater schreibt, also diesen alten Theaterarzt, der, viele werden es kennen, in der Friedenstraße in Halberstadt seine Villa hatte, wo auch seine Praxis hatte, der dann immer rausging und ja, es war Winter und er geht raus an seinen Pool, nein, Pool war es damals nicht, so ein Becken, wo er seine Fische drin hatte, und steckt da Strohbüschel rein. Also dieses ganz diffizile Beschreiben von Freiheit. Durch diese Strohbüschel kriegen die da Luft unterm Eis. Und an der anderen Stelle, das hat eigentlich relativ wenig, eigentlich überhaupt nichts richtig mit Halberstadt zu tun, beschreibt er wieder dieses Nicht-Frei-Sein, also diese Geschichte in seinem neuen Buch, als es da um den Hirtenhund geht, der da irgendwo auf den von den Bodenbearbeitern hergerichteten Beeten sein Geschäft verrichten will, also der da sehr eingeschränkt wird. Kann man sagen, der Kluge ist oder war Kosmopolit? Ist der, wie viel Halberstadt ist insgesamt in seinem Leben drin? In seinem Werk, auf, ich glaube, 60.000 Seiten, ist es ja, ich will nicht sagen eine Fußnote, aber es ist ein Ort von vielen.
Ja.
Zwar ein Herzensort, aber.
Genau. Wie war die Frage? Die Frage nach der, achso, Freiheit, nicht Freiheit war die Frage, genau. Es ist natürlich so, dass, das darf man ja auch nicht ganz unterschätzen, dass Alexander Kluge natürlich auch aus einem, wenn man so will, privilegierten Haushalt kommt. Er stehen alle Möglichkeiten offen, er nimmt sich die Freiheit auch, geht natürlich da auch über Grenzen hinweg. Jetzt sehen wir zum Beispiel die Filmtradition, die er ja aufbricht und völlig neu anfängt, Filme zu erzählen. Und gleichzeitig gibt es natürlich ein Bewusstsein dafür, dass, wenn man das so sagen kann, wir nie ganz frei sind. Es gibt immer Sachen an Umständen, an Vorausgegangenen, die uns prägen, die uns vielleicht auch einengen und die uns vielleicht auch in Situationen bringen, aus denen wir nicht mehr raus können. Sebastian Fuß, und als wir uns im Vorhinein über diese Uraufführung unterhalten haben, hat ein ganz schönes mythisches Bild dafür gefunden mit Kairos und Kronos. Also das heißt, zwei Zeitwesen, Kronos als derjenige, der für ein kontinuierliches Zeitgeschehen steht, wo die Zeit auch wirklich immer weiter vergeht und immer voranschreitet. Und Kairos als einer, der ganz unerwartet kommt und auch ganz schnell wieder weg ist. Er ist der günstige Moment, den man greifen kann, und wenn er vorbei ist, kommt er aber auch nie wieder, dann ist er entwischt. Wenn man jetzt natürlich über Freiheit oder Sachen wie, wann befinde ich mich in einer Situation, wo ich nur so handeln kann, weil ich es gar keine, es ist alternativlos, wie man heute sagen würde, dann sind das natürlich auch genau diese zwei Zeitwesen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einmal eine Gelegenheit am Schopfe ergriffen habe, den Kairos, dann ist das eine Entscheidung getroffen worden. Oder wenn er entwischt ist, ist er entwischt. Und ich glaube, das ist etwas, dessen sich Alexander Kluge auch bewusst ist. Nicht umsonst gibt es ja immer wieder Themen, die kontinuierlich auch verarbeitet werden. Die Oper ist absolut familiär geprägt. Ein Thema, was er bis heute, Sachen, die er heute auch wieder produziert, wo wir auch teilweise ganz neues Material dann zur Premiere sehen werden. Oper ist immer noch das Thema und ganz viele Sachen, die auch immer wiederkehren. Und ich glaube, da kann man auch schon sehen, dass selbst in einem künstlerischen Schaffen, wo man sagt, ich habe jetzt alle Fantasie der Welt oder ich nehme mir auch alle Freiheiten, wie Alexander Kluge, der auch gerne mal sich so, er erzählt ja, wenn er als Autor schreibt, sehr dokumentarisch oft, aber natürlich sind viele Sachen auch reine Fiktion. Sie wirken dann nur sehr dokumentarisch. Auch hier nimmt er sich sozusagen alle Freiheiten eines Autors. Gleichzeitig gibt es auch immer wieder eine Linie, wenn man so will, oder Themen, die immer wieder aufgegriffen werden. Und da sieht man natürlich auch schon an dem Schaffen Alexander Kluges selbst, dass Freiheit oder Determinismus Sachen sind, die natürlich immer wieder Pole sind, zwischen denen man hin und her pendelt.
Was erwartet uns jetzt rein genremäßig? Also den Alexander Kluge, wie ich ihn kennengelernt habe, also zum Beispiel, wie Sie eben gesagt haben, diese Filme, wo er in der Tür sitzt und da irgendwelche Leute interviewt. Es ist auf den ersten Blick stinklangweilig von der Beetführung, wenn man es sich nicht erschließt. Aber allein mit wie er mit Leuten redet und über was er mit den Leuten redet, das fesselt mich denn schon an seinen Filmen. Ja. Aber dieses diese Opernbeziehung erwartet mich jetzt hier Zirkus, ein Orchester, was Oper spielt? Also Johannes Rieger dirigiert Wagner oder Verdi?
Das wäre dann der zweite Teil der Uraufführung. Nein, in dem Fall ist es wirklich eine reine Schauspielaufführung. Oper ist ein Thema von Alexander Kluge, aber nicht das zentrale Thema an unserem Abend. An unserem Abend ist es wirklich, was ist die Bombardierung Halberstadts und was bedeutet die Familie, die Trennung der Eltern und wie lebt man sozusagen mit einem Schicksal von woher komme ich und wo gehe ich hin. Also auch wieder das, was Sie schon meinten, Freiheit und Determinismus. Und da haben wir ganz viele Texte, die kaleidoskopartig montiert sind und wo man sozusagen diese Zentren, diese Themen hat, mit kleinen Intermezzi zwischendrin, also auch wieder ein musikalischer Anklang, Intermezzo als musikalischer Begriff, aber weist vor allem darauf hin, wie verspielt Nummern sein können. Und das, was die große Oper ausmacht, das bleibt in dem Sinne außen vor. Ich denke, es ist natürlich auch ein ganz anderes Unterfangen zu sagen, wir arbeiten mit Texten, die Alexander Kluge geschrieben hat, oder man entscheidet sich tatsächlich, eine Oper zu machen, die ganz andere Bedingungen hat. Zum Beispiel, wenn man sich mit Opern beschäftigt, man hat ja immer, also von der Barock bis vor allem zur romantischen Oper, das Phänomen, dass der tragische Konflikt immer sehr zwingend ist. Wenn wir über Freiheit zum Beispiel reden, da gibt es immer die Konstellation des Intriganten oder des absolut Liebenden ohne Kompromisse, was dann auch immer zu einer Tragik führt oder ins Verderben führt. Und das sind Sachen, wo man so einen Abend ganz anders erzählen würde. Da könnte man natürlich wunderbar mit viel Musik arbeiten, wie sie Alexander Kluge auch oft selbst beschreibt in seinen Texten. Aber das wäre, glaube ich, ein zweiter Teil. Was wir machen, ist tatsächlich ein Abend, vor allem mit diesen Texten von Alexander Kluge. Vielleicht haben wir Chronik der Gefühle, ist dann natürlich sehr präsent als Text. Und das ist das, was dieser Abend erzählt, mit clownesken Mitteln. Die Oper ist ein ganz eigenes Kapitel. Und ich glaube, wenn man Alexander Kluge als Oper inszenieren würde, müsste man, glaube ich, noch ganz anders herangehen.
Wird schwere Kost?
Gerade nicht. Also natürlich ist es so, dass man nicht denken darf, jetzt gibt es eine Geschichte und die erzählt mir vielleicht die Biografie von Alexander Kluge. Aber genau wie seine Geschichten, wenn man sie liest, immer etwas sehr Paradoxes, Merkwürdiges haben. Man liest sie, es klingt erstmal wie eine normale Geschichte, aber sie zeigt natürlich einen absolut konfusen Zustand. Man liest da teilweise über total absurde Dinge. Und das spiegelt sich an dem Abend wunderbar in den einzelnen Bildern wieder, die Katrin Plöttner gebaut hat und Anneliese Neudecker, die das Bühnenbild dazu gemacht hat. Das heißt, wir können uns freuen auf viele schöne, vor allem absurde Situationen. Und wer ein Faible für hat, für eine gewisse Absurdität, eine Situationskomik, der ist an dem Abend, glaube ich, sehr richtig aufgehoben.
Können Sie vielleicht noch drei Worte zu denjenigen sagen? Sebastian Fuß kennt man hier, aber die beiden Frauen. Noch nie gehört am Nordharzer Städtebundtheater.
War noch nie da.
Und wer sind Sie?
Katrin Plöttner ist eine Regisseurin von, ich glaube, 28 Jahren, die angefangen hat, also sie hat am Konservatorium in Wien studiert, war dann in München und hat dort eine Regieassistenz an einem Residenztheater gemacht. Daher kenne ich sie auch, weil ich selber in München studiert habe. Und hat schon dort eigene Inszenierungen gemacht, eine sehr gute Inszenierung mit Heiner Müllers Hamlet-Maschine und auch schon eine Alexander Kluge Lesung. Also die Beschäftigung der Regisseure mit Alexander
Kluge ist ja nicht neu.
Genau, die geht schon weit voraus. Das ist schon Jahre her. Und die arbeitet kontinuierlich mit Anneliese Neudecker zusammen, auch eine recht junge Bühnenbildnerin noch, die auch im Residenztheater angefangen hat. Und diese Bühnenbildnerin schafft es stets, egal wie komplex und wie tiefschürfend die Themen sind, die da auf der Bühne kommen, sie schafft es immer, ein sehr sinnliches, schönes Bild dafür zu finden. Und sei es über die Materialien oder über die Farben. Und das ist eine sehr gute Kombination, weil das auch eine Stärke dieser Regisseurin ist, wie auch bei der Hamlet-Maschine von Heiner Müller, wo man ja auch das Phänomen hat. Es ist nicht nur pure Handlung, es sind verschiedene Themen. Und es werden ganz viele Sachen über politische Situationen der damaligen Zeit und noch weiter zurückliegend bis hin zu antiken Dramen angespielt. Und Katrin Plöttner schafft es damit, immer stets von einer verspielten Position aus umzugehen, sodass man derjenige, der um diese Begebenheiten weiß, kann sie entdecken. Und derjenige, der nur über die, sagen wir mal, diese sinnliche Erfahrung geht, kann einen Eindruck gewinnen, der im Gegensatz zu einem Buch nur über das Sehen, Schauen und Hören funktioniert. Genauso wie man ja manchmal, wenn man Musik zum ersten Mal hört, sie vielleicht nicht sofort versteht, aber etwas begreift. Und das ist diese Stärke von der Regisseurin, weswegen der Abend, selbst wenn man gar keine Ahnung von Alexander Kluge hat, man sollte vielleicht wissen, dass er Halberstädter ist oder war.
Naja, ich denke, Halberstadt war seine Heimatstadt. Nee, Heimatstadt war sie, glaube ich, nicht. Ich denke, Halberstadt war für ihn Geburtsort und eben auch jetzt gerade in seinem Spätwerk so eher eine Stätte, an denen er Geschichten und Geschichte festmacht.
Das denke ich auch.
Ja? Ja. Und jetzt gleich die rein praktische Frage, kriegt man noch Karten?
Für die Premiere tatsächlich leider nicht mehr. Aber wir haben ja sowohl in Quedlinburg als auch in Halberstadt danach auch wieder Aufführungen. Und wenn Sie zum Beispiel unbedingt in Halberstadt Alexander Kluge sehen wollen, dann ist am 29.11. für die nächste Gelegenheit.
Also gut, die Karte nach der Premiere, also sozusagen zweite Premiere kaufen.
Genau.
Und Alexander Kluge in der Fassung von, ja, ich sag mal von Sebastian Fuß zu sehen.
So ist es. Ich habe noch einen Hinweis. Ja? Wir haben natürlich auch, wenn Leute jetzt auch sich für die Filme von Alexander Kluge interessieren, im Studio Kino Eisenstein in Quedlinburg wird auch noch Die Patriotin gezeigt werden von 5. bis 10.12. Also auch da ist wieder Alexander Kluge und diesmal vertreten durch Film. Wer sozusagen nicht nach Halberstadt zur Ausstellung fahren möchte, kann auch zum Beispiel in Quedlinburg sich einen Film darüber anschauen.
Also ich bedanke mich an diesem Punkt. Weihnachten naht mit großen Schritten. Ich habe jedes Jahr so ein bisschen das Problem, was verschenke ich. Aber ich habe jetzt entdeckt, Geschenkgutscheine vom Nordharzer Städtebundtheater.
Ja.
Diesmal haben wir Johanna Jäger hier. Das ist nicht die Verkäuferin der Geschenkgutscheine, sondern sie verkauft eigentlich berufsmäßig als Dramaturgin das Theater. Also alle Leute sollen ins Theater nach Halberstadt kommen oder nach Quedlinburg oder zu den Gastspielen, die sie ganz weit im Umkreis hin und her führen. Aber es gibt ja ganz unterschiedliche Vorstellungen, es gibt ganz unterschiedliche Interessen der Leute. Der eine möchte lieber mal wieder ein bisschen Klassik an die Schulzeit erinnert werden, Antigone. Der andere möchte einfach bloß sich ein bisschen zurücklehnen und ein bisschen Spaß haben nach den Venedig. Schippern und schöne Frauen, schöne Lieder, Liebe, Triebe, Hiebe und was noch alles. Was können Sie uns jetzt empfehlen? Wo sollte man je nach Altersgruppe seine Beschenkten hinschicken? Oder wofür können die ihre Gutscheine einsetzen?
Ja, Weihnachtszeit erinnert ja auch immer ein bisschen an Familienzeit. Deswegen fangen wir doch gleich mit unserem Weihnachtsmärchen an. Da haben wir in dieser Spielzeit Der kleine Prinz. Und das ist ja nun eine Geschichte, die viele wahrscheinlich noch kennen aus ihren eigenen Kindheits-Jugendtagen. Der kleine Prinz, der von Planet zu Planet reist und auf der Erde auf einen sozusagen notgestrandeten Flieger trifft. Und das ist für Kinder und für Erwachsene gleichermaßen geeignet, weil es natürlich immer so eine schöne Ebene auch über was ist Freundschaft, was bedeutet Abschied nehmen, darüber erzählt. Und das ist empfehle ich sehr für Familien, die gemeinsam ins Theater gehen wollen.
Also nicht dieses klassische Weihnachtsmärchen, was man so kennt, dieser Kanon von Rotkäppchen, Schneewittchen, Dornröschen, Rapunzel und dann wieder von vorne.
Nö, es ist kein Grimmsches Märchen, nein. Wir haben ja, es gibt ja in Weihnachtsmärchentraditionen sehr viel die Sachen, die auch explizit dann auch immer nur auf Weihnachten abgestempelt sind und wo es dann wirklich nur um den Geist der Weihnacht oder ähnliche Sachen geht. Nein, aber ich denke, Weihnachten ist natürlich immer ein schöner Anlass, um auch in der Familie was zusammen zu unternehmen, nicht so zu verschenken. Und da ist das, glaube ich, ein guter Anlass, um gemeinsam mal wieder eine Geschichte zu erleben im Theater.
Also Exupéry gibt es nur zu Weihnachten oder wird das?
Das wird noch ganz lang gespielt. Das läuft noch bis April, glaube ich. Also da hat man
auch mit Abstechern?
Ja, sehr viele Abstecher.
Aber ich habe irgendwo im Spielplan gelesen, es gibt auch was ganz Klassisches. Schneewittchen, glaube ich.
Ja, das ist auch eine schöne Besonderheit. Wir machen Schneewittchen als Ballett. Das heißt, wer Lust hat auf ein klassisches Märchen, den empfehle ich Schneewittchen. Und da ist die Besonderheit, dass wir sogar extra Joachim Kielpinski gewinnen konnten, der für das Nordharzer Städtebundtheater eine eigene Komposition sogar angefertigt hat. Und ich durfte da schon mal reinhören. Also es macht wirklich große Freude, dazu zu hören. Und man hört so genau die einzelnen Zwerge und man erkennt die einzelnen Motive sehr schön. Das ist sehr liebevoll, macht großen Spaß.
Und Sie spielen noch richtig mit voller Besetzung 7 Zwerge oder ist das so eine Sparvariante?
Naja, was heißt Sparvariante? Ich sag mal so, Jaroslav Jurasch, unser Ballettmeister, ist natürlich auch sehr erfindungsreich, was das anbelangt. Aber klar, sicher, also wir haben 8 Tänzer in unserem Ensemble und 7 Zwerge plus ein Schneewittchen, das sind natürlich erst mal 8.
Ja, aber eine böse Schwiegermutter muss da auch noch kommen.
Nee, die Stiefmutter, gibt es Stiefmutter. Auch. Ja, das gibt. Nein. Also es ist ja so, dass wir zurzeit auch Glück haben in dem Ensemble, dadurch, dass wir noch 2 Praktikantinnen Tänzer haben, die unglaublich talentiert sind, haben wir zurzeit immer relativ viele Möglichkeiten, Sachen auch zu zeigen. Und das kommt natürlich bei diesem Märchen auch voll zur Geltung.
Wer Jaroslav Jurasch kennt und das Halberstädter Theater und schon so ein paar Weihnachtsmärchen vor ein paar Jahren gesehen hat, da gab es Schneewittchen schon mal, wenn ich mich richtig erinnere. Ist das die gleiche Fassung oder ist es jetzt mit der neuen Musik eine neue Fassung?
Es gab Dornröschen oder? Also ich glaube nicht, dass Schneewittchen in den letzten Jahren, glaube ich, schon mal lief. Also ich habe das ja auch ein bisschen durchstöbert.
Ja.
Nee, also Schneewittchen als Ballett ist, also abgesehen davon, dass man natürlich an
ja, mit Frage, sowieso alles Musik neue Zwerge, wird. Neue Schneewittchen, also neuer Spaß, denke ich.
Genau. Also es ist, wir lehnen uns da nicht an die alte Inszenierung an. Das ist also eine vollkommen neue Inszenierung und vor allem eben mit vollkommen neuer Musik. Dann haben wir natürlich für die Leute, die vor allem Musiktheater gerne mögen oder vielleicht das, was eher so, weil sie vorhin meinten, so zurücklehnen, eine schöne Operette sehen, haben wir in dieser Spielzeit Ball im Savoy.
Kenne ich überhaupt nicht.
Ball im Savoy ist eine sehr schöne, ja, also auch wieder eine typische Verwechslung, Liebeswirrungen-Geschichte. Aber das Interessante dabei ist, dass es eine sehr schöne Musik ist, die aber gar nicht so oft gespielt wird.
Also nichts im Dreivierteltakt.
Nein. Das ist sehr abgefahren und ist aber, also es ist so, dass diese Ball im Savoy jetzt eigentlich in den letzten Jahren gar nicht zu finden waren im Spielplan, und zwar deutschlandweit. Nur Berlin hatte das jetzt vor kurzem erst wieder entdeckt und wir haben sozusagen jetzt hier im Harz die Möglichkeit, ein sehr schönes, sehr seltenes Stück wieder zu erleben, was beschwingt, heiter und, glaube ich, auch sehr ideal für die Weihnachtszeit ist.
Abgefahren heißt jetzt, ich kann in Deutschland nur in Berlin und in Halberstadt Ball im Savoy sehen.
Entschuldigung, genau. Ball im Savoy ist tatsächlich sehr exklusiv nur hier im Harz oder in Berlin zurzeit zu sehen, ansonsten nirgendwo.
Aber wenn ich mir die Besetzung angucke, das ist ja nun nicht so schluchzende Geigen und viel Streicher. Und es ist ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, so ein bisschen verjazzt, so ein bisschen moderner, so 20er, 30er Jahre Stil.
Ja, und das ist genau, also man darf jetzt nicht an ein Mozart-Singspiel oder sowas dabei denken. Nein, das ist schon moderner.
Und wenn wir jetzt über das Musiktheater reden, sollte man, ich glaube auch nicht, das Schauspielensemble vergessen. Was kann der Zuschauer so in der Vorweihnachtszeit vom Schauspiel erwarten?
Wir haben neben Alexander Kluge, unserer Uraufführung, einen absoluten Klassiker im Gepäck, und zwar Antigone. Antigone ist natürlich ein mythischer alter Stoff, der schon ganz oft überarbeitet wurde und bearbeitet wurde. Die Königstochter, die sich gegen die Herrschaft ihres Onkels Kreon auflehnt und gegen das Gesetz ihren Bruder begraben möchte. Und das ist eine sehr schöne Gelegenheit, sich mal wieder mit solchen Stoffen zu beschäftigen, weil wir eine Fassung haben, die ganz konzentriert, ganz dicht ist und wo man plötzlich auch merkt, wie aktuell dieser Stoff ist. Der Regisseur Philipp Jenkins hat...
Den kennen wir doch. Der hat doch letzte Spielzeit...
Gottes Gemetzels inszeniert. Genau. Und da war es auch schon so, dass er wirklich, was ja wirklich eine Stärke dieses Regisseurs ist, ganz genau mit den Figuren umgegangen ist. Was bedeutet es für eine Figur, Ablehnung zu erhalten oder sich rechtfertigen zu müssen? Und da hat er schon ein ganz spannendes, unglaublich lustiges Gottes Gemetzels. Ist natürlich die Komödie schlechthin, die wir zurzeit als Gegenwartsstück spielen in den deutschen Theatern. Und da hat er schon gezeigt, dass er, wenn er Geschichten erzählt, da sehr intensiv spannend sein kann. Und das ist bei Antigone, wo es natürlich ein sehr viel tragischerer Stoff ist, wo klar ist, Antigone wird sterben und nicht nur sie. Es schafft uns wirklich mitzunehmen und da ganz sich den Fragen zu stellen, was bedeutet es zum Beispiel Widerstand zu leisten? Könnte ich das nicht? Und das ist ein sehr spannender und sehr kurzweiliger Abend, der dauert nur 1,5 Stunden.
Nun, wenn Sie schon was von Kürze jetzt reden, ich habe letztens erlebt, Susanne Knapp, eine wunderbare Kammeropern-Inszenierung, die richtig bitterböse war, wo es um zwei ganz schlimme Frauen, ja, waren die schlimm? Doch, ich glaube, die waren ganz schön schlimm.
Oh, ja.
Die Frauen gegangen ist. Spielen Sie das wenigstens im Dezember nochmal? So für die Männer, die nicht so Bock auf Weihnachten haben?
Ja, wir können zum Beispiel zur fröhlichen Vorweihnachtszeit Rita oder der geprügelte Ehemann, darauf spielen sie an, beziehungsweise es ist ein Doppelabend. Der zweite Teil heißt Der Bär, nach dem Einakter von Tschechow. Und das können wir am 22.12. zum Beispiel, also direkt vor Weihnachten gibt es da die Möglichkeit.
Wer seine Weihnachtsgeschenke schon gekauft hat und sich schön zurücklehnen kann, kann das auch in der Kammerbühne oder in der neuen Bühne halten.
So ist es. Oder am 27.12., wenn der ganze Spaß vorbei ist, dann kann man auch nochmal sich
dahin begeben. Muss man irgendwie mehr Sport machen, wegen des Weihnachtsbraten, wegen der Gans und so, finde ich. Ja, aber Sie sind jetzt schon so ganz haarscharf ans Jahresende gekommen. Silvester, so traditionell, Nordharzer Städtebund Theater macht wieder eine Silvesterpremiere. Oder was erleben wir Silvester? Oder können wir überhaupt noch was erleben, weil alle Karten weg sind?
Ja. Nein. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Es gibt ja traditionell immer die Möglichkeit, das Neujahrskonzert zu besuchen, was auch dieses Jahr wieder sehr schön werden wird. Und wir haben eine Schauspielpremiere im Haus Mirandolina. Wer letzten Sommer schon vielleicht das Stück mal gesehen hat, da hatten wir eine Open-Air-Variante davon gehabt. Jetzt ist es aber für das Haus nochmal neu inszeniert, wieder aufgenommen, für das Haus weiter bearbeitet und ist auch eine Liebeskomödie, die Wirtin Mirandolina, die umschwärmt wird von reichen oder großen Grafen und die sich aber für ihren Kellner entscheidet.
Ja, nicht immer zieht die Kohle, ne?
Das Ende des Stückes werde ich an dieser Stelle nicht verraten, aber der Hinweis war interessant. Es ist so, dass natürlich nicht mit Silvester unser Spielplan endet, sondern es geht natürlich weiter. Das Sonntagser Städtebundtheater spielt ja auch im Sommer, wie wir wissen. Und wir haben auch im Frühjahr zwei interessante, schöne, große Premieren. Zum einen Don Giovanni, was ja wirklich eine wahnsinnige Oper von Mozart ist, die viele vielleicht auch schon kennen. Ein Klassiker geradezu.
Gab's doch gerade erst in Wernigerode.
Ja, leider nicht mit dem Nordharzer Städtebundtheater, sondern einem vollkommen anderen Ensemble. Aber natürlich ist es so, dass Wernigerode eine einmalige Sommerangelegenheit ist und wir natürlich als Nordharzer Städtebundtheater nicht nur einmal das präsentieren, sondern dadurch, dass wir ja in der Spielzeit aufnehmen, es öfters die Gelegenheit gibt und natürlich nicht nur an einem Ort, sondern an mehreren.
Abstecherorte sind oft eingeladen mit Don Giovanni, habe ich schon im Plan gesehen.
Ja.
Und was ich ganz toll finde, Don Giovanni wird wahrscheinlich wieder mit 90% eigenen Künstlern besetzt sein und das ist, glaube ich, auch eine Stärke des Musiktheaters in Halberstadt.
Zumal ja auch, was man ja auch nie unterschätzen darf, natürlich haben wir auch ein sehr internationales Ensemble mit zurzeit auch sehr starken Sängerinnen und Sängern und das macht, glaube ich, einfach Freude, auch diese Leute im Haus zu erleben unter perfekten akustischen Bedingungen. Und dann haben wir aber, wo wir gerade bei akustischen Bedingungen und Musiktheater sind, haben wir noch eine schöne spartenübergreifende Produktion, die Drei-Groschen-Oper. Hier ist es so, dass nicht nur Sänger, sondern auch Schauspieler auf der Bühne sind. Bei der Drei-Groschen-Oper ist ja immer ein bisschen die Frage, inszeniere ich das mit Schauspielern oder mit Sängern oder mit Musical-Darstellern? Und das Nordharzer Städtebundtheater spielt hier wieder eine seiner Stärken aus. Wir haben natürlich sowohl Sänger als auch Schauspieler dabei. Das heißt, die schauspielerischen Talente unserer Sänger werden da zur Geltung kommen, als auch die sängerische Begabung unserer Schauspieler.
Das habe ich doch gerade erst erlebt bei Heer. Gibt es Heer eigentlich jetzt noch weiter im Haus?
Ja, das wird noch weiter gespielt. Da haben wir ja vor allem Julia Siebenschuh, die da als Sängerin und Tänzerin da eine unglaubliche Performance liefert. Aber wir haben...
auch einen Opernsänger, der schauspielerisch stark ist.
Genau, und zwar Tobias Schöner, der, was ja wirklich verrückt ist, Tobias Schöner, muss man ja wirklich sagen, hat in dieser Spielzeit unglaublich viele Facetten, die man sehen kann. Also bei Herr ist er als Bürger wirklich der selbstbewusste Aussteiger. Bei Rita oder der Bär, bei dem Doppelabend, den wir vorhin angesprochen hatten, ist er wirklich der geprügelte Ehemann. Und es ist also in dieser Spielzeit, das muss man wirklich sagen, eine Freude, ihn in so vielen Facetten zu erleben. Soweit zu dem, was wir in dieser Spielzeit bis zum Sommer alles erleben können.
Vielen Dank, Frau Jäger. Bis demnächst mal vielleicht in diesem Studio.
Hoffentlich. Mal schauen.